Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Ostdeutschland in seiner ganzen Vielfalt zeigen. Mal andere Geschichten erzählen, Entwicklungen nachvollziehen. Das versucht Don Pablo Mulemba. Als Journalist und Moderator vermittelt er in seinen Produktionen unterschiedlichste Lebensrealitäten. Dafür war er mit seinem Podcast Springerstiefel, Fascho oder Punk in diesem Jahr erst für den Civis Medienpreis nominiert. Mit der Folge, in der es um das Leben seiner Eltern geht. Darüber und seinen eigenen Weg wollen wir reden. Guten Morgen, Don Pablo Mulemba.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Im Trailer zu Ihrem Podcast, da habe ich gehört, da stellen Sie sich vor als Reporter, Ostdeutscher und auch als Lebemann. Was verstehen Sie darunter? Was ist an Ihnen Lebemann?
Die kleinen Freuden des Lebens schätzen zu können. Weil wenn man das nicht macht, wird es, glaube ich, vielleicht auch mal ganz schnell traurig, gerade wenn man, jetzt nicht immer so von Glücksmomenten überschüttet war oder so.
Über verschiedene Momente aus Ihrem Leben werden wir heute reden. Und der Ostdeutsche, was zeichnet den Ostdeutschen in Ihnen, an Ihnen aus?
An mir?
Ja.
Ich glaube einfach die Tatsache, dass ich halt immer noch im Osten irgendwie verwurzelt bin. Ich glaube, man hört das auch so aus meinem Dialekt raus, Brandenburger Dialekt, den man schwer verstecken kann. Viele verwechseln immer schnell mit dem, ah, du Berliner hast du schön. Mhm. Und dann sage ich immer, nee, das ist kein Berliner, das ist so der Brandenburger Dialekt, eigentlich Brandenburger Berliner mehr als die Berliner.
Und um ganz genau zu sein, Eberswalder.
Genau.
Wollen wir hier mal nicht unterschlagen, korrekt sein. 1995 in Eberswalde geboren. Was danach alles passiert ist, das besprechen wir heute Vormittag hier im Deutschland von Kultur mit Don Pablo Mulemba. Vielleicht ist auch Perspektivwechselermöglicher eine gute Bezeichnung. Mit seiner Arbeit will er nämlich auch die Sicht auf Ostdeutschland ein wenig weiten. Was stört Sie denn an der Wahrnehmung bisher? Welche Aspekte sind da überbetont?
Ich glaube, ganz viel in der Debatte um Ostdeutschland lief so in den einigen Jahren, also in den letzten Jahren einiges schief. Wie wird denn über den Osten gesprochen? Ich bin mit dem Narrativ aufgewachsen, dass der Osten sich ja eigentlich in den Westen zu integrieren hat und der Osten muss sich endlich anpassen und der Westen ist so quasi der Samariter, der dem Osten so hilft. Und ich denke mir, in dieser ganzen Erzählung geht total verloren, dass Ostdeutsche es mit einer friedlichen Revolution geschafft haben, einen Systemwechsel zu erzwingen. Das ist was, was man viel mehr hervorheben sollte, anstatt immer wieder mehr zu betonen, wie abgehängt der Osten doch sei und wie rechts der Osten doch sei. Natürlich sind das so Phänomene, die sich im Osten, die im Osten deutlich erkennbar sind. Also natürlich ist das Wählerpotenzial für rechte Parteien im Osten viel höher als im Westen. Aber auf die Ursachen einzugehen und mehr hervorzuheben, was auch die einzelnen Lebensrealitäten der Menschen, die im Osten geboren sind und aufgewachsen sind, ausmacht, das finde ich, kommt viel zu kurz. Und
ja, das ist auch das Spannende mit den Assoziationen, was Sie gerade sagen. Ne? Also Sie haben jetzt an die friedliche Revolution erinnert. Mhm. Andere denken dann vielleicht eben, keine Ahnung, an rechtsradikale Kräfte oder sowas. Mhm. Was assoziieren Sie denn als erstes mit Ostdeutschland? Also
das ist ein ganz ich habe da so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu, weil einerseits, wenn ich jetzt nach Berlin, aus Berlin rausfahre, nach Brandenburg und ich sehe schon so Autobahnabfahrt nach Finowfurt oder keine Ahnung, dann geht es irgendwie Richtung Bad Belzig oder so, da denke ich mir so, ah, da kenne ich, das ist schön hier, so, das gefällt mir. Und also das ist ja nicht ohne Grund, dass so viele Berliner und Berlinerinnen aus Berlin wegziehen und sich irgendwie ein Chalet da irgendwo in Brandenburg holen. Ja,
Brandenburg
holen.
Hat großartige Natur, tolle Seen.
Weil es wunderschön ist. Und andererseits hast du dann aber auch noch dieses Gefühl von, also ich zumindest, dieses Gefühl von, ah, okay, da gibt es jetzt Ecken, da will ich jetzt nach 21 Uhr nicht mehr so gerne nachts draußen rumlaufen, weil es da einfach gefährlich wird für manche Menschen. Und deshalb, glaube ich, ist auch dieses ambivalente Verhältnis, weil ich mir halt so denke, ey, es könnte so schön sein. Und ich glaube, dieses Potenzial hervorzuheben, was das eigentlich für eine schöne Heimat für alle Menschen dort sein könnte.
Lassen Sie uns noch kurz bei dem Potenzial bleiben. Also wenn Sie eben das Positive erstmal auch ansprechen, wie lässt sich denn dazu beitragen, dass das Lebenswerte in den Köpfen aller mehr Raum hat? Also vielleicht auch in den Köpfen einiger Ostdeutscher selbst, die auch dann immer mal wieder sagen, dass heute alles schlechter sei.
Also, ja, das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Also ich glaube, man kann einerseits sagen, und das sehe ich auch, und ich glaube, das würden ganz viele Leute unterschreiben, muss es so politisch für die ostdeutsche Bevölkerung irgendwie ein Gegenangebot kommen zu dem, was es bisher gibt oder zu dem, was sich viele Ostdeutsche, die tendenziell rechts wählen, sich von der jeweiligen Partei versprechen. Mhm. Aber ich glaube, nicht nur politisch muss ein Gegenangebot kommen, sondern auch kulturell. Also was gibt's denn an Jugendkultur aus dem Osten? Also ich glaube, und da sehe ich mich zum Beispiel auch so ein bisschen in der Pflicht, denke mir so, ey, ich komme aus der Gegend und wenn ich jetzt irgendwie mit einer Arbeit, die ich jetzt mache oder so, eine gewisse Reichweite erziele, warum soll ich denn verstecken, dass ich aus der Region komme? Das ist ja, ich kann ja, beispielsweise könnte ich meine Perspektive, meine Lebensrealität erzählen und daraus wird dann halt auch erkennbar, das ist ein Kind, was im Osten geboren wurde, das ist halt ein Zusatz zur ostdeutschen Erzählung. Also es gibt ja noch nicht so viel Erzählungen von Kindern, die irgendwie Migrationsgeschichte haben und aus dem Osten kommen. Das sind ja Geschichten, die viel zu wenig erzählt wurden. Ich glaube, da ist extrem viel Potenzial mit dabei, was auch dazu führen kann, dass halt sich dieses Narrativ vom Osten in den Köpfen der Menschen ändert.
Also kurz zum Verständnis, Ihr Vater kommt ursprünglich aus Angola, deshalb eben auch dieser Migrationshintergrund. Wenn wir nochmal auf die ostdeutschen Lebensgeschichten gucken und um die Jugend, wenn es um die Jugend geht, in Ihrem Podcast vom MDR beschäftigen Sie sich damit ja auch. Springerstiefel, Fasche oder Punk heißt der. Den haben Sie zusammen mit Henrik Bolz gemacht und ab nächster Woche erscheint auch die zweite Staffel. Dieser Titel Springerstiefel, Fasche oder Punk, der triggert ja dann aber auch wieder gängige Vorstellungen eigentlich, ne?
Ja, yeah, also ich glaube, der hat einfach ein krasses, also der Titel, den haben wir auch bewusst so gewählt, ne, weil auch natürlich auch, der erregt, glaube ich, eine Menge Aufmerksamkeit, weil es aber auch ein Umstand in der Zeit war, der einfach geherrscht hat. Also es gab zwei prägende Jugendkulturen im Osten.
Also, wir reden über die 90er Jahre.
Genau, in den 90ern. Das waren halt, es gab auf der einen Seite Punks und es gab Faschos und es gab Menschen, die zwischen den Stühlen standen. Und wenn du halt zwischen den Stühlen standest, durftest du aber kein Problem mit Rassismus haben, weil sonst bist du auch ins Visier der Nazis geraten. Und ich glaube, das waren so zwei krass prägende Jugendkulturen, die für ein großes Gewaltpotenzial damals in den 90ern gesorgt haben. Also wie viele, weiß ich nicht, Kämpfe auf offenen Straßen stattgefunden haben, dass Menschen durch die Straßen gejagt wurden, totgeprügelt wurden. Das war schon eine Zeit, ey, das war, glaube ich, schon ziemlich tough, wo auch viele Behörden staatlicher Seite auch einfach überfordert waren, versagt haben und auch teilweise auch weggeschaut haben.
Sie stellen in Ihrem Podcast junge Menschen vor oder Menschen vor, die in dieser Zeit jung waren, ja. in den 90ern ihre Jugend hatten. Zum Beispiel Christian und Silke. Christian, der war Neonazi in der Zeit. Konnten Sie ergründen, und Silke eben Punk, konnten Sie ergründen, was die entscheidenden Faktoren waren, wie jemand abgebogen ist?
Also mein Eindruck war der, dass das ganz stark davon abhängig ist, was man für ein Umfeld hat. Und ich glaube, wenn in dem eigenen Umfeld irgendwie 90% der Jugendlichen Nazis waren, die halt auch gewaltbereit waren, gewisses Gewaltpotenzial gezeigt haben, da konnte man sich schlecht von dem irgendwie abgrenzen. Mhm. Und das kam ja auch teilweise auch durch Musik, so Popkultur, das war gängige Rechtsrockmusik. Und auf der anderen Seite hatten wir auch zum Beispiel, als wir mit Silke gesprochen haben, die war Punk, die meinte zum Beispiel, dass sie total beeinflusst war von den Ärzten und Toten Hosen und dass das halt so Musik war, die sie geprägt hat. Das war halt auch eine Sehnsucht nach was anderem da, als zum, also jetzt, wenn man jetzt vergleicht, diese biedere Kultur, die halt in der DDR noch vorherrschte, da durfte ja nicht viel anders sein. Da durfte man ja jetzt nicht so krass aus dem Raster fallen. Silke hat uns erzählt, als sie sich das erste Mal die Haare gefärbt hat und wenn sie auf der Straße durch Bad Blankenburg gelaufen ist und ihr Vater entgegenkommen ist, hat ihr Vater die Straßenseite gewechselt, weil es ihm unangenehm war. Und ich glaube, das war damals in der damaligen Zeit, war es halt auch irgendwie so ein Drang nach, ey, wir wollen hier ausbrechen.
Ja, sich ein bisschen abzugrenzen wahrscheinlich auch, ne? Was natürlich vielleicht auch wiederum in Anführungsstrichen normal ist dann für die Zeit. Aber teilweise musste ich tatsächlich auch schlucken, wenn man das eben so hört. Also wie Neonazi Christian oder der ehemalige Neonazi Christian dann eben erzählt, ja, so wie sie gerade auch berichtet haben. Er fand erstmal die Klamotten und die Musik der Neonazis toll, ne? Das war der Zugang. Haben sie ihm das dann, weil ich meine, da gehört natürlich dann noch viel mehr dazu, ne? Und kam dann irgendwann auch die Gewalt mit ins Spiel. Hat sie das dann trotzdem befriedigt, so eine banale Antwort eigentlich?
Also was heißt befriedigt? Das sollte mich ja... Ich habe die Frage habe ich mir auch nie gestellt, um irgendwie Befriedigung zu erfahren, sondern es war eher mehr so zu verstehen, ah, okay, wie ist als erstes so der Zugang? Sicherlich hat jeder da auch irgendwie seine anderen Wege. Also es gab da ja auch sicherlich Jugendliche, wo vielleicht aus dem Elternhaus irgendwie noch so rechtes Gedankengut vorhanden war und das halt weitergegeben wurde. Also es gibt ja auch immer diesen Mythos, dass es in der DDR halt kein nationalistisches Gedankengut gab und kein Rechtsextremismus, kein Rassismus gab, weil laut DDR-Doktrin ja Rassismus und Nationalsozialismus ein Produkt des Kapitalismus ist und deshalb hat sowas nicht existiert in der DDR, in der Erzählung der DDR-Politik. Aber natürlich gab es sowas noch, das wurde halt nur totgeschwiegen. Und das hat sich, glaube ich, auch nach den 90ern dann halt gezeigt, dieses Potenzial, was dort ganz lange geschlummert hat, was dort halt nicht öffentlich nach vorne getragen werden durfte und dann ist halt die Mauer gefallen und dann so haben wir das dann auch verstanden nach unseren Reportagen, war es dann auf einmal völlig legitim, raus auf die Straße zu gehen und einen Hitlergruß zu machen. Also Leute haben gar keine Konsequenzen erfahren, wenn dort irgendwelche Rechtsrockkonzerte da bei Neuruppin veranstaltet wurden oder so.
Und Opfer dessen, was da passiert ist, waren auch die Eltern von Don Pablo Mulemba. Sein Vater, der ist in Angola geboren und aufgewachsen und dann als sogenannter Vertragsarbeiter in die DDR gekommen. Wobei, man muss ja schon sagen, Vertragsarbeiter wider Willen, denn eigentlich ist ihm was ganz anderes versprochen worden. Wie sah dieses Versprechen aus?
Das ging damals ganz vielen Vertragsarbeitern und Vertragsarbeiterinnen so. Es wurde ihnen versprochen, dass sie in die DDR kommen können, da sie selbst aus sogenannten sozialistischen Geschwisterstaaten kamen, also Kuba, Vietnam, Angola, Polen. Da wurde meinem Dad halt versprochen, dass er halt nach Deutschland kommen kann, um zu studieren. Und das Angebot hat er natürlich wollte ja unbedingt wahrnehmen, weil zu der Zeit war in Angola halt einfach noch Bürgerkrieg, der halt auf den angolanischen Unabhängigkeitskrieg folgte und dauerte auch über 20 Jahre und war total blutig. Und mein Vater kam da halt als junger Mann halt rein und hat sich halt nach einer besseren Zukunft gesehen, weil er halt gesehen hat, wie viele Menschen aus seinem Umfeld in diesem Bürgerkrieg in Angola gestorben sind.
Er hat selber auch gekämpft, ne?
Genau. Und da kam dann irgendwann, also als dann natürlich verlebt man dann auch in so einem Krieg, also da sind so viele unzählige und auch unschuldige Menschen ins Leben gekommen, war dann halt auch irgendwann die Wahl, okay, also die hat sich irgendwann die Frage gestellt, okay, ich muss jetzt hier abhauen, ansonsten könnte ich morgen vielleicht gar nicht mehr da sein. Und dann hat er halt von einem Kollegen gehört, dass es dieses Austauschprogramm für Menschen aus Angola oder aus anderen sozialistischen Geschwisterstaaten gibt, um in die DDR zu kommen, zu studieren. Und mein Papa war damals im Militär in Angola, auch Hubschrauberpilot. Er wollte unbedingt irgendwas studieren, was in diese Richtung so Flugzeugtechnik geht. Turns out, also am Ende stellt sich heraus, Eberswalde hatte gar keine Hochschule zu dem Zeitpunkt, konnte nicht studieren, sondern die wurden dort als billige Arbeitskräfte angelockt. Dem wurde ein gewisses Gehalt versprochen. Ihm wurde gesagt, ihr könnt 40% des Gehalts wird euch ausgezahlt oder 30%, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, wie hoch die Summe war. Und der Rest wurde angeblich nach Hause geschickt auf ein Konto, dass wenn die Vertragsarbeiter zurück in ihre Heimat kommen, dort ein großes Vermögen an Erspartem da ist. Am Ende hat sie herausgestellt, dass diese sozialistischen Geschwisterstaaten mit diesen billigen Arbeitskräften eigentlich Schulden an die DDR abbezahlt haben.
Und wie Sie schon gesagt haben, also von Hochschule war nicht mehr die Rede, sondern stattdessen von der Schlacht oder von dem Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde. Mhm. Und Sie sagen das so, ja, süß möchte ich mal sagen, dann in Ihrem Podcast. Im Prinzip war das auch so eine gewisse Datingbörse, denn Ihre Mutter hat dort Ihren Vater kennengelernt. Ihre Mutter kommt aus Eberswalde und in der DDR, das haben Sie ja auch gesagt, durfte ja eigentlich offizielle Hautfarbe keine Rolle spielen. Wie war das dann, als die beiden eine Beziehung eingegangen sind?
Das wurde trotzdem nicht gern gesehen. Also dafür, dass vorher die ganze Zeit großartig von sozialistischen Geschwisterstaaten gesprochen wurde, wurden die Menschen schon versucht gezielt, also sie wurden gezielt versucht zu separieren. Mhm. Man hat die Vertragsarbeitenden in Wohnheime gesteckt, wo das jetzt, glaube ich, auch nicht die geilsten Lebensbedingungen waren. Also, dass man sich zu fünf da irgendwie so auf 40 Quadratmeter irgendwie versucht, so einen Wohnraum zu teilen. Aber so wie meine Mutter es mir erzählt hat und wie mein Papa es mir erzählt hat, war das halt, man kann natürlich versuchen, Menschen irgendwie voneinander zu separieren, aber wenn die halt am selben Betrieb arbeiten und, was Sie auch gerade eben gesagt haben, war wie so eine Datingbörse geführt, hat da ganz Eberswalde gearbeitet. War so ein riesiges Kombinat. Tatsächlich hat da nicht nur meine Mutter gearbeitet, hat auch meine Oma gearbeitet, meine Tante gearbeitet. Ich frage mich, wie aus meiner Familie hat da nicht gearbeitet. Ja, und ich glaube, da ist es dann halt einfach auch schwierig. Man kann das dann nicht ganz verbieten. Meine Mom hat gesagt, die haben sich dann irgendwann an der Bushaltestelle getroffen und sich dann gegenseitig angesprochen.
Ja, und wie so eine Liebe dann halt einfach entsteht. Ja. Die normalste und schönste Sache natürlich der Welt. Und das, was dann passiert ist nach 1989, war nochmal deutlich krasser. Und Ihre Mutter erzählt das in dem Podcast, die sagt da, auf einmal begegnen ihr die Leute aus ihrer Kindheit und Jugend mit Ablehnung. Wie ja. hat sich die Bahn gebrochen?
Also ich glaube, das ist gar nicht mal so plötzlich passiert, weil als meine Eltern zusammengekommen sind, so haben sie es mir erzählt und so haben sie auch im Podcast erzählt, da hat man auch schon noch während der DDR-Zeit die Ablehnung gespürt, dass zum Beispiel der Vorarbeiter meiner Mutter, als er erfahren hat, dass sie mit meinem Papa zusammen ist, so Sachen gesagt hat wie, bist du dir sicher, dass du mit einem Angolaner zusammen sein möchtest? Du bist doch so ein hübsches Mädchen, wo man sich aus heutiger Sicht denkt so, was, krass. Geier so? Mhm. Also, und dass dann wirklich versucht wurde, auf meine damals noch junge Mutter einzureden und wurde versucht auszutreiben, also ihr Verliebtsein auszutreiben. Deshalb, es kam gar nicht mal so plötzlich mit dem Mauerfall. Ich glaube, mit dem Mauerfall war dann eher auf jeden Fall erkennbar, dass es halt ganz vielen Menschen wirtschaftlich auch einfach schlecht ging, weil viele Jobs weggefallen sind, ganz viele Betriebe wurden platt gemacht nach der Wende. Und dann hat natürlich auch ein Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze stattgefunden. Konkurrenz um andere Güter, also um andere Mittel, wie jetzt zum Beispiel Wohnraum oder was auch immer. Und ich glaube, dass dieses Konkurrieren oder dieses, ja, ist schwer zu beschreiben, diese Konkurrenzkämpfe dann auch dazu geführt haben, dass vor allem als erstes die ehemaligen Vertragsarbeitenden als so Sündenbock der Missstände der maligen Zeit genommen wurden.
Ja, und dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen das, was Sie vorhin gesagt haben, dieses Gefühl vom rechtsfreien Raum, dass das eben keine Konsequenzen hat, was man hat. Und bei Ihren Eltern standen dann auch irgendwann die Neonazis mit den Baseballschlägern tatsächlich vor der Tür. Was war das für eine Situation?
Ja, wie Sie es eben schon gesagt haben, also da standen dann halt irgendwann Neonazis vor der Tür mit Baseballschläger bei meinen Eltern in der Wohnung. Und,
aber wie kam es dazu?
Also sicherlich haben sich damals dann wahrscheinlich einfach so eine Gruppe Faschos gedacht, lass jetzt mal in die Stadt ziehen und Zitat, Ausländer klatschen. Also haben die es damals halt genannt. Und das war halt, sie hat wirklich durch die Städte gezogen und haben richtige quasi Hetzjagden gemacht. Das hat man ja auch schon bei Amadeo Antonio gesehen, der auf offener Straße fast zu Tode geprügelt wurde, der dann im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt ist.
Auch ein Freund ihrer Eltern.
Genau, das war ein Freund von meinem Papa, der damals auch zusammen mit meinem Papa nach Eberswalde gekommen ist. Und ich glaube, das ist halt ganz häufig passiert. Und die Justiz und auch die Behörden, die haben halt weggeschaut oder das zugelassen. Und teilweise auch wahrscheinlich auch total überfordert. Und so wie ich es aus den Erzählungen von meinem Papa kenne, man kennt sich ja in Eberswalde. Das ist eine Kleinstadt. Da spricht sich das rum, wenn Polizist A komischerweise befreundet ist mit dem einen, der regelmäßig auf Rechtsrockkonzerte geht. Und ich glaube, das war so eine ganz generelle Ablehnung dann gegen Menschen, die nicht weiß sind und blaue Augen haben. Weil das ist so ein Phänomen, das gerade dann, ich weiß nicht, konnte man damals beobachten und das kann man heute auch beobachten. Immer wenn es in irgendwelchen gewissen Regionen Menschen schlecht geht, wer wird dafür verantwortlich gemacht? Das sind dann Menschen, die erst recht nichts dafür können. So, und deshalb finde ich es total wahnsinnig, wenn ich heute in den Osten schaue und Menschen heute wieder glauben, dass Geflüchtete schuld daran sind, dass die jetzt zum Beispiel keinen Job finden oder dass es eine marode Infrastruktur gibt oder so. Also dass dieses Herauspicken der Schwächsten, beziehungsweise der vermeintlich Schwächsten, so als Sündenbock für die eigenen Missstände, das ist für mich faul und auch feige irgendwie. Und ja, das war halt damals schon so und ich glaube, für meine Eltern war es eine total traumatische Zeit einfach, die sie da erlebt haben.
Wie war das dann für Sie, jetzt mit Ihren Eltern nochmal so in Ihre Geschichte einzutauchen? Weil in diesem Podcast sind Sie mit Ihren Eltern in Eberswalde unterwegs, besuchen die Orte, wo eben auch Schreckliches passiert ist. Und ich glaube, während Ihrer Kindheit haben Ihre Eltern so ein bisschen auch versucht, das von Ihnen wegzuhalten. Und jetzt waren Sie auf einmal damit so konfrontiert.
Ich war ja nicht da das erste Mal damit konfrontiert, sondern meine Eltern sind im Zuge dieser ganzen Gewalteskalation, haben die dann irgendwann Anfang der 2000er gesagt, ey, wir sind hier einfach nicht sicher. Also das, ich glaube, das ist, man liest es mal schnell weg, so eine Schlagzeile, dass da irgendjemand totgeprügelt wurde oder so. Aber man muss sich mal davon Begriff machen, da können Neonazis wirklich Jagd auf Menschen machen und man als Betroffene hat man nicht das Gefühl, dass einem da irgendwie geholfen wird. Also dass das im Gegenteil, dass man da ziemlich alleine gelassen wird. Und meine Eltern, für die war dann die logische Schlussfolgerung, okay, wir können uns gar nicht sicher sein, wie in 10 Jahren oder in 20 Jahren der Umgang mit Menschen, die jetzt nicht weiß sind, hier in Deutschland sein wird. Und deshalb haben die gesagt, okay, wir wandern nach Angola aus, bauen uns dort ein zweites Zuhause auf, um uns irgendwie abzusichern. Weil wenn irgendwann diese Stimmung mal komplett eskaliert, müssen wir irgendwo sicher sein können. Und als sie dann in Angola waren, bin ich ja dann zeitgleich auf die Sportschule nach Cottbus gegangen. Und meine Eltern wussten, also wer die dachten, okay, ein Sportinternat, da wird unser Sohn sicher sein. Meine Eltern wussten damals nicht, dass Cottbus halt auch schon ein ziemlich großes rechtsextremes Netzwerk hatte und auch vor allen Dingen Umgebung. Und das ist mir dann halt in meiner Jugendzeit in Cottbus dann aufgefallen, dass ich, keine Ahnung, von Neonazis verfolgt wurde oder so. Und ich glaube, dieser Wegzug von meinen Eltern hätte ich ganz lange nicht verkraften können, weil ich da auch nie wirklich verstanden habe. Also das ist ja auch hart dann für einen 13-Jährigen zu verstehen, warte mal, warum sind meine Eltern jetzt weggezogen? Ich hätte auch mitgehen können, wollte ich auch nicht, weil ich wollte ja Handballprofi werden. Und erst mit dem Erwachsenenalter kam dann so, ah, okay, warte mal, warum sind die eigentlich weggezogen? Und dann in dieser Springerstiefel-Reportage habe ich dann das erste Mal gecheckt, ah, okay, wenn ein Freund von dir von Neonazis umgebracht wird und du kriegst von staatlicher Seite kaum Unterstützung, du hast das Gefühl, du wirst alleine gelassen und du bist immer noch Zielscheibe rechter Gewalt, da war dann für mich einleuchtend, okay, das ist schon eine logische Schlussfolgerung, dass man sagt, man zieht weg.
Das Motiv ihrer Eltern nachvollziehen. Bloß, Sie haben ja gerade erzählt, mit 13 war das ein bisschen schwierig, dann auf einmal eben alleine ohne die Eltern zu sein, in der Sportschule in Cottbus. Sein Vater kommt aus Angola. Sie selbst waren das erste Mal mit 6 Jahren in Angola, haben ihre Familie väterlicherseits getroffen. Können Sie sich dann noch an diese Begegnung erinnern, wie das war?
Ja, für mich war das halt eine komplett andere Welt. Also wenn man, weiß ich nicht, im was war der 90er oder frühen 2000er Jahre war, weiß man, dass es da halt ein bisschen grau und trist war. Mhm. Und dann das erste Mal nach Angola zu kommen und eine komplett andere Lebensphilosophie und Kultur zu erleben, gerade so als Sechsjähriger. Ich habe, glaube ich, am Anfang, wie so ein Kind, was halt vielleicht auch dann ein bisschen schüchtern ist, und auch, ich konnte kein Portugiesisch, also in Angola wird Portugiesisch gesprochen, das ist Portugiesisch Amtssprache, habe ich am Anfang natürlich so ein bisschen damit gefremdet. Wir waren, glaube ich, 4 Wochen da oder 3 Wochen. Und so nach 3 Tagen habe ich mich da so pudelwohl gefühlt und dann, ja, seitdem auch immer wieder den Wunsch gehabt, wieder zurückzugehen und immer mal wieder dorthin zu reisen und die Familie zu sehen. Und auch
wie war die Begegnung da mit der Familie? Also
ich glaube, für meine Familie angolanischer Seite war das halt schon ein großes Ding, dass so der, also mein Papa war, seitdem er damals als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen ist, nur einmal kurz nach Mauerfall in Angola, um irgendwie eine angolanische Geburtskunde abzuholen, damit er sein dauerhaftes Aufenthaltsrecht beantragen konnte. Und ansonsten war er danach ja fast 20 Jahre nicht mehr da oder 10, 15 Jahre und hat auch ganz viele Familienmitglieder mehrere Jahrzehnte nicht gesehen. Und dann kommt er halt als erwachsener Mann wieder zurück mit 2 Kindern, also meine ältere Schwester war auch mit dabei und für die war es ein großes Ding, der Sohn, der nach Deutschland migriert ist und jetzt wieder zurückkommt mit 2 Kindern und die waren halt total stolz so.
Und Sie haben gerade erzählt, Ihre Eltern sind dann in den 2000er nachvollziehbarerweise nach Angola übergesiedelt, weil die Situation einfach hier in Deutschland, in Brandenburg, zu krass gewesen ist. Sie sind 13 gewesen, waren auf dieser Sportschule, auf dem Sportinternat in Cottbus und haben gerade eben schon angedeutet, das war keine einfache Situation, die Eltern auf einmal weg. Wie sind Sie dann damit umgegangen?
Ich glaube, jede Person, die irgendwie mal auf so einer Sportschule war und auch irgendwie so Leistungssport gemacht hat, weiß, dass es da ganz seltsame, also auch so Gruppendynamiken gibt, auch an so einem Sportinternat, wo halt nur Gleichaltrige sind. Alle wollen in ihrem Sport irgendwie zu den Besten gehören und das ist halt ein permanentes Konkurrieren. Und gerade auf einem Internat, wo jetzt nicht so viele erwachsene Bezugspersonen sind, die Leute, die am nächsten stehen, sind dann halt schon die Freunde und Freundinnen, die man dort hat. Zu dem Zeitpunkt, da hatte ich ja nie gelernt, irgendwie offen zu kommunizieren, was mich gerade beschäftigt, ob ich meine Eltern vermisse. Und ich glaube, in der Zeit, das ist ja dann auch die Zeit gewesen, wo dann auch so Pubertät losging. Das war, glaube ich, schon nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, was ich halt, das werde ich, glaube ich, immer schätzen und diese Menschen, die dort auch gearbeitet haben, mit denen ich mich dort umgeben habe, die werde ich niemals vergessen, weil die auch irgendwie so
wichtige
ein Teil von mir sind.
Also selbst wenn ich jetzt heute nichts mehr mit denen zu tun habe, bin ich mir trotzdem dessen bewusst, wenn ich einen von diesen Personen heute begegne, mit denen ich damals sehr eng war,
diesen habe ich halt in mein Herz geschlossen. Mhm. So. Und die kamen halt auch überall aus Ostdeutschland und aus kleinen Städten aus der Umgebung von Cottbus. Und Cottbus war dann halt irgendwie so als Sportschule wie so ein Sammelpunkt von so Leuten aus ganz Deutschland, aber hauptsächlich Ostdeutschland, die dann irgendwie zusammengekommen sind und alle irgendwie ein Ziel hatten. Und mit denen habe ich zusammengelebt. Und deshalb hatte ich dann auch irgendwie schon so früh so ein Bewusstsein von, ah, okay, der kommt aus Bad Liebenwerda, der kommt aus Finsterwalde und so.
Und wie sah der Kontakt zu Ihren Eltern in der Zeit aus?
Der war jetzt nicht so grandios, weil, sag mal so, anfangs hatte ich, glaube ich, noch, also mein Papa ist 2008 nach Angola ausgewandert, hat dort angefangen, ein Haus zu bauen und so alle Vorbereitungen zu treffen. Meine Mutter ist 3 Jahre später hinterhergezogen, das heißt, da war ich 16. Als mein Papa 2008 nach Angola gegangen ist, hatten wir jetzt nicht so eng Kontakt, weil da gab es noch kein WhatsApp, da gab es noch kein FaceTime, sondern lediglich Skype. Und
das ruckelte dann eher, als dass es wirklich, ja.
Also jede Person, die Skype vor 2010 benutzt hat, weiß, dass die größere Belastung als Freude ist, so eine Videotelefonie via Skype. Also weil wirklich alle 10 Sekunden so ein Telefonat abspricht, gerade wenn es dann so ein interkontinentales Gespräch ist. Und es war dann halt frustrierend und deshalb ist dann der Kontakt schon ziemlich abgeerbt. Auch als meine Mutter dann weggegangen ist und ich dann auch in die Pubertät kam, war dann auch so ein so ein Groll irgendwie so, ja, jetzt bin ich ja alleine, ich bin irgendwie alleingestellt und ich schaffe das aber alleine.
Also sie wollten auch gar nicht richtig den Kontakt dann mehr.
Ja, also das war so ein, halt schwierig, was hat denn in so einem Kopf von so einem 16-Jährigen vorging? Ich kann es, weiß ich ja selber heute nicht mehr, was da in meinem Kopf vorging. Ist so, was heißt nicht wollten? Sicherlich wollte ich den, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich nicht offen zugeben wollte, dass ich den Kontakt gern gehabt hätte.
Sie haben ja auch gerade erzählt, Sie haben im Prinzip erst jetzt verstanden, warum Ihre Eltern das gemacht haben, weil Sie sich nochmal intensiv mit Ihrer Geschichte auseinandergesetzt haben. Was hat das mit Ihrem Verhältnis dann gemacht? Also mittlerweile leben Ihre Eltern auch wieder in Deutschland. Konnten Sie da mittlerweile auch wieder anschließen?
Ich glaube, daran anschließen nicht. Das habe ich mir dann, also diesen Flo habe ich mir dann auch glücklicherweise so in Therapie austreiben lassen. Dass, also diese Vorstellung von, wenn deine Eltern zurückkommen, wird alles so wie vorher. Natürlich nicht. Also die waren 10 bis 13 Jahre weg. Also mein Papa 13 Jahre, meine Mama 10 Jahre. Das war natürlich, in der Zeit haben die sich halt total verändert. Hm. So, und ich mich ja auch. Also als sie zurückgekommen sind 2021, da war ich 25. So, da haben, als sie dann zurückgekommen sind, die haben ja dann nicht mehr den Sohn vorgefunden, den die halt 2011, 2008 zurückgelassen haben. Nicht mehr das Kind,
sondern einen erwachsenen Mann dann, ja.
Und ich glaube, dass diese Vorstellung, Erwartungen, die man davon hat, wie es danach mit den Eltern wird, das kollidiert dann halt total mit der Realität, weil es war dann auch so, ja, also das Bild hat sich natürlich verändert und ich glaube, was ich dann lernen musste und was meine Eltern auch lernen mussten, war dann halt, wir müssen versuchen, eine neue Art von Beziehung wieder aufzubauen. Und ich glaube, ohne irgendwelchen Erwartungen von so und so soll das sein.
Und Don Pablo Mulemba ist heute Journalist und Moderator, hat aber auch viele Jahre eine Handballkarriere ehrgeizig verfolgt. Wir haben gerade schon gehört, war auf der Sportschule in Cottbus. Irgendwann hat dann aber ihr Körper Probleme gemacht. Was war da los?
Damit bediene ich jetzt voll Klischee von jemandem, der so, ja, ich hätte Profi werden können, aber dann hatte ich eine Verletzung und jetzt mache ich das und das. Hm. Nee, so war es tatsächlich nicht ganz. Also ich war erst ja in Cottbus auf der Sportschule, dann irgendwann habe ich vom Bob Hanning, das ist der Chef von den Füchsen Berlin.
Der Teammanager eigentlich, ne?
Oder? Ja, ja, Geschäftsführer.
Geschäftsführer.
Und der ist auch Trainer vom VfL Potsdam, die jetzt in die erste Liga aufgestiegen sind. Und von dem hatte ich damals halt das Angebot bekommen, hey, komm doch zu uns, zu den Füchsen Berlin. Und für mich war das jetzt so, Füchse Berlin, das ist der FC Bayern München im Handball, so mäßig. Und dann, ohne zu zögern, bin ich halt nach Berlin gegangen. Und das war dann natürlich dann auch nochmal ein anderer Schnack, so leistungsmäßig. Also da wurde dann auch noch ein bisschen mehr gefordert. Also jetzt nicht nur sportlich, sondern auch so von der Disziplin her und von der Einstellung. Und es war dann tatsächlich eher mehr so, das Abi war vorbei und so wie es bei den meisten Leuten ist, dann die, keine Ahnung, so auf einer Sportschule sind nach dem Abi, die haben dann die Entscheidung, wenn sie jetzt nicht den Sprung in die erste Mannschaft der Füchse Berlin Bundesliga schaffen, dass sie erst den Weg über die dritte oder zweite Liga gehen. Und ich hatte dann die Entscheidung, weil ich hatte gleichzeitig die Zusage für meine Uni und war so, okay, entweder verfolgst du jetzt eine semi-vielversprechende Handballkarriere, wo du jetzt wahrscheinlich auch nicht dir eine goldene Nase mit verdienst, oder du machst dein Studium.
Und es ist das Studium geworden, dann an der UDK, und zwar Wirtschaftskommunikation. Mit welchem Ziel eigentlich? Also was hat dir daran interessiert?
Also wie gesagt, ich war dann, ich war auf der Sportschule und das war, da tobt man sich jetzt nicht so viel aus, so was andere Interessen angeht. Das heißt, ich wusste gar selber gar nicht so richtig, wohin mit mir. Wusste aber, dass ich irgendwie viele Interessen habe und habe dann zufällig auf der Website von der Universität der Künste dieses Studium gesehen, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das war ziemlich interdisziplinär, sehr breit gefächert. Und dann habe ich mich einfach blind drauf beworben, musste so eine Arbeitsprobe erstellen, da ich eine Zusage bekommen. Das war gar nicht mal mit dem Gedanken, ah, ich mache das jetzt, weil ich will später den Job machen oder so, sondern eher so, ey, ich weiß auch nicht so richtig, was ich machen soll.
Und das klang irgendwie ganz gut.
Genau, ja.
Ja, mittlerweile präsentieren Sie verschiedene Formate bei Funk. Das ist das Online-Gemeinschaftsprogramm von ARD und ZDF für junge Leute. Wie sind Sie dazu gekommen?
Glaube ich auch ein bisschen Glück mit dabei. Ich habe so ein Praktikum in einer Produktionsfirma gemacht, die, also ich habe damals für Zeit Online im Social Media Bereich gearbeitet und hatte dann ein Praktikum in einer Produktionsfirma gemacht, die für Funk produziert. Und dann habe ich die Chefredakteurin oder die Redaktionsleitung gefragt, hey, könnte ich vielleicht bei euch als Werkstudent arbeiten? Das macht mir hier ein bisschen mehr Spaß, Filme zu erstellen, anstatt irgendwelche Social Media Posts zu machen. Und dann meinte sie, nee, es geht leider nicht, aber du kannst gern Moderator sein. Und war ich so, okay, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber here I am. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und die hat mich so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Und ich glaube, das war meine damalige Chefin Joanna Kohlstedt. Der bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass sie mir das Vertrauen gegeben hat.
Wie das oft im Medienbereich eben so ist, dass Zufall und Glück natürlich dann auch so entscheidende Rolle spielt. Das ist ja, ich meine, wenn wir jetzt sagen, Funk, Programm für junge Leute, dieser Stempel irgendwie, das ist ja auch immer irgendwie so eine Sache. Was zeichnet denn für Sie ein Programm für junge Leute aus?
Ich glaube, also es ist immer davon abhängig, welches Format man macht. Bei dem ich angefangen habe, es war ein Reportageformat, Zielgruppe junge Leute, da sucht man sich für die Reportage natürlich irgendwelche Themen raus, die für die jeweilige Zielgruppe irgendwie relevant sind. Und ich glaube, das ist dann da auch immer so ein bisschen schwer, so diesen, die Balance zu halten zwischen, okay, es darf nicht zu reißerisch, voyeuristisch sein, es muss aber auch irgendwie die Lebensrealitäten der Menschen in unserer Zielgruppe widerspiegeln und auf der anderen Seite auch natürlich auch die Sprache ohne zu verkrampft jetzt, keine Ahnung, Jugendwörterbuch 2023 einmal durchzuprügeln.
Aber wenn Sie das mit dem Reißerischen ansprechen, also eines dieser Formate ist Atlas, was Sie präsentieren, ein wöchentliches Auslandsformat, in dem komplexe Themen sehr gut erklärt werden, finde ich. Da ködern Sie, oder nicht Sie, die Macherinnen und Macher, das Publikum aber auch, sagen wir mal, doch effektheischend mit Überschriften wie »Warum unser deutscher Reisepass so krass mächtig ist«. Braucht es das, um bei jungen Leuten online zu durchdringen?
Ich glaube nicht mal bei jungen Leuten, sondern einfach generell sind es wahrscheinlich auch irgendwelche Techniken, die sich irgendwann als gut erwiesen haben, weil man ja auch die Dynamiken der Social-Media-Plattform mitdenken muss. Also auf YouTube geht es natürlich um Aufmerksamkeit und der YouTube-Algorithmus beispielsweise, der misst ganz genau, wann schalten Zuschauer und Zuschauerinnen ab, wie lange bleiben die dran, welche Stellen skippen die und sowas wird natürlich auch ausgewertet. Und dann wird geguckt, okay, was können wir anpassen? Also da wird ganz viel mit Statistiken gearbeitet und ausgewertet, okay, an welchen Stellen müssten wir vielleicht den Klickimpuls setzen, dass Leute wirklich sagen, okay, das gucke ich mir jetzt an.
Es gibt ganz viele unterschiedliche Formate, die Sie machen. Leider können wir gar nicht da im Einzelnen drauf eingehen. Vielleicht nochmal darauf hinweisen. Nächste Woche erscheint dann die zweite Staffel Ihres Podcasts Springerstiefel, dem es um rechte Gewalt in Ostdeutschland geht. Was ist dieses Mal der Schwerpunkt? Also letztes Mal ging es ja um die 90er Jahre und was damals passiert ist. Worum kümmern Sie sich dieses Mal?
Genau, am 6. August nächste Woche erscheint Springerstiefel. Die 90er sind zurück, weil wir festgestellt haben, dass wir ganz viele Phänomene, die in den 90ern stattgefunden haben, heute wiedersehen, dass auf einmal für ganz viele große jugendliche Gruppen es wieder vermeintlich cool ist, recht zu sein, dass rechte Narrative wieder verfänglich werden, dass Leute sich von so Grundprinzipien abkehren und sagen, nee, ich verbreite jetzt einfach Menschenhass. Und da haben sicherlich auch die Ereignisse und Schlagzeilen der letzten Monate auch irgendwie eine große Rolle mitgespielt. Also denken wir einfach nur an Grevesmühlen, als eine schwarze Familie, zwei schwarze 8-jährige Kinder attackiert wurden. Und ich glaube, das sind so Phänomene, die wir erkannt haben. Und das haben wir gesagt, okay, wir machen eine zweite Staffel, weil wir verstehen wollen, warum passiert es und was muss dagegen getan werden.
Und was Sie da rausgefunden haben, das kann sich jeder ab nächster Woche anhören in der ARD-Audiothek, aber sicherlich auch bei allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Don Pablo Mulemba, viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.